Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute etwas später und auch dadurch bedingt, dass es bei uns beruflich etwas knapper gewesen ist in den vergangenen Tagen. Jetzt haben wir aber ein bisschen die Zeit gefunden hier am späten Dienstagabend, um uns mit den Ergebnissen und den aktuellen Entwicklungen Handballsport zu beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und das mache ich natürlich wie gewohnt. Ich allein so heute mit meinen geschätzten Experten wieder an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns heute mit den Frauen anfangen. Du warst ja selbst beim U18-Lehrgang der Frauen dabei beim DHB, hast die drei Teams oder die drei Testspiele gegen Frankreich begleiten können. Lass uns vielleicht, bevor wir dann über das große Thema sprechen und Nationalmannschaft der Frauen, ein bisschen über deine Eindrücke sprechen. Wie sieht die Zukunft der deutschen Handballerinnen aus?
Ja, also muss man natürlich noch ein bisschen abwarten. Man muss aber sagen, generell finde ich, hat man auch mit Gino Smietz, dem Vater von Kai Smietz und Inga Smietz, die man ja auch schon aus dem deutschen Vereinshandball gut kennt, finde ich einen sehr, sehr guten Trainer da bei der U17, U18 am Steuer, der da die Mannschaft wirklich sehr gut führen kann. Ist einfach ein sehr, sehr ruhiger Typ, was das angeht und hat eigentlich eine klare Idee auch vom Handball, von daher das ist auf jeden Fall ganz gut. Genau, du hast gesagt, drei Spiele gegen Frankreich, das im Rahmen vom deutsch-französischen Jugendwerk passiert, gibt es jedes Jahr diese Testspiele in einem der beiden Länder, diesmal Regensburg und Ismaning, auch Regensburg, sehr schöne Stadt, muss ich sagen, und ich finde, man hat sich über die drei Spiele gefunden, ein bisschen mehr, dadurch, dass auch ungefähr die Hälfte des Teams aus unterschiedlichsten Gründen durchgewürfelt wurde und auch neu waren. Ich glaube, fünf haben ihr erstes Jugendländerspiel gemacht. Also da war es klar, dass die Französinnen da auch leicht favorisiert waren. Man hat es vor allem in der zweiten Halbzeit vom ersten Spiel sehr, sehr gut gemacht, ist da nach einem 6-Tore-Rückstand nochmal rangekommen auf bis ein Tor und hat es am Ende mit 4 verloren. Das zweite Spiel mit 5 verloren und das dritte Spiel dann mit 5 gewonnen. Und das haben sie wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und von daher, also man hat natürlich dann aus dem Elite-Kader zwei Spielerinnen dabei mit Nike Kühne von der HSG Blomberg-Lippe und Mathilda Ehlert von der SGBB in Bietigheim, die man auf jeden Fall generell auf dem Schirm haben sollte, auch schon erste Bundesliga-Minuten sammeln konnten diese Saison. Also ich glaube, Nike Kühne hat in den drei Spielen 26 Tore geworfen. Also ist da auf jeden Fall gut vorangegangen. Das war schon teilweise sehr beeindruckend zu sehen. Und auch im Tor, Sarah Hübner, Mari Weiß haben da sehr, sehr gut gehalten über die drei Spiele. Also um mal so ein paar Namen zu nennen. Ansonsten kann man natürlich auch auf der Seite vom DHB da auch nochmal die Spielberichte, die ich so zusammengeschrieben habe, nochmal durchlesen. War wirklich eine sehr intensive, aber auch eine sehr interessante Woche.
Ja, das glaube ich dir definitiv. Ich meine, drei Testspiele, da ist natürlich auch noch einiges zu schreiben. Also da ist mit Sicherheit noch einiges zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit es natürlich auch dann von einigen der Talente dann auch noch wirklich nach oben schaffen, dann wirklich dann auch in der Bundesliga eine Rolle spielen und dann vielleicht auch dann den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen. Denn die deutsche Nationalmannschaft hat da mit dem neuen Bundestrainer Markus Gaugisch ihren ersten zwei Spiele absolviert. Tim, erst noch doch das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland absolviert, dann noch das Testspiel gegen die Niederlande. Und lass uns mal mit dem positiven Spiel anfangen, mit dem Sieg über Griechenland. 40-11 gewonnen, höchster Sieg der Geschichte, wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe. Also eigentlich war das ein Start nach Maß, so wie man sich erhofft hat, dass man da hier einen klaren Sieg einfährt.
Absolut. Alles andere wäre aber auch schon sehr, sehr bitter gewesen. Dementsprechend, also wie gesagt, man hat das Hinspiel ja auch schon mit 36-10 gewonnen. Auch das war, glaube ich, schon die Einstellung des Rekords. Jetzt hat man den Rekord endgültig gebrochen. Das war wirklich ein Spiel, das war halt ein Spiel. Wirklich viel konnte man, finde ich, daraus nicht ziehen, außer dass man es halt wirklich gut durchgezogen hat. Ich fand, Isabel Roch im Tor war wieder sehr gut, hatte einige schöne Aktionen dabei. Aber wie gesagt, also ich glaube, da muss man nicht allzu viel reininterpretieren. Man hat die Aufgabe erfüllt, man hat sich qualifiziert, das war das Wichtigste. Und man hat es nicht knapp werden lassen, das war schon mal positiv. Aber wo man dann wirklich steht, hat man dann ein paar Tage später gegen die Niederländerinnen gesehen. Natürlich muss man festhalten, dass mit Emily Bölk jemand gefehlt hat, der natürlich sehr wichtig ist für die Mannschaft aufgrund eines grippalen Infekts. Alicia Stolle war nicht dabei. Gut, sie hat jetzt in den letzten Monaten auch nicht die große Rolle gespielt, muss man dazu sagen. Aber trotzdem ist es ja immer noch eine an sich wirklich sehr talentierte, gute Spielerin, wenn sie es abrufen kann. Und dementsprechend sind da noch mal ein paar andere Spielerinnen in den Fokus gerückt. Letizia Quist konnte ihr Debüt feiern. Marina Michalczyk auch. Also die beiden von der HSG Blomberg-Lippe haben es auch alles in allem ganz gut gemacht, konnten sich reinfinden, haben teilweise auch im Innenblock gedeckt. Ich denke, das war auch ganz interessant zu sehen. Aber was ich gut fand, ist, dass Markus Gaugisch auch relativ klar schon angesprochen hat, was fehlt. Also Tempo, Druck, Passspiel, da hat er deutlich mehr Power gesehen bei den Niederländerinnen und ja, da sind sie einfach weiter, so sagt er es, und ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Jetzt ja, muss man hoffen, dass sie das bis zum Turnier im November zumindest schon mal ein bisschen weiter voranbringen und sich ein bisschen finden, aber dass das ein bisschen Zeit brauchen wird, auch ne, die neue Philosophie des Trainers zu implementieren, ist, glaube ich, auch schon klar.
Natürlich, das ist definitiv klar. Ich meine, das muss man einfach sagen, dass es einfach gewisse Zeit braucht. Trotzdem natürlich, wenn man auf das Spiel schaut, gegen die Niederlande, das Testspiel, was sie mit 18 zu 24 verloren haben, 5 zu 13 stand es zur Halbzeit, also nur 5 Tore erzielt. Das ist, ja, muss man schon sagen, das ist eigentlich schon eine deklatante Offensivleistung gewesen. Also sowas kann man sich einfach nicht erlauben, dass man so schlecht spielt. Klar, natürlich, die Niederländer haben es auch gut gemacht, möchte ich noch auf gar keinen Fall absprechen. Ja, aber wirklich die deutsche Mannschaft, du hast angesprochen, es ist einfach die Offensive, die das große Team dieser Mannschaft auch schon seit Jahren ist. Und das, obwohl man jetzt auch vielleicht talentiertere Spielerin hatte in der Vergangenheit. Natürlich, klar, du hast gesagt, Bölk und auch Stolle haben nicht gefehlt, natürlich, klar, aber trotzdem mit einer Alinas Graseels, einer Zinja Smietz, da sind Leute mit dabei, die ja auch schon internationale Erfahrung einfach noch gesammelt haben, und da erwarte ich mir dann auch mehr als nur 5 Tore zur Halbzeit, und ich glaube, da muss man auch nicht nur taktisch andenken, sondern ich glaube, man muss auch viel mehr, glaube ich, auch mental mittlerweile einfach ansetzen, weil es kann ja nicht sein, dass sie das in den Vereinen hinbekommen, aber in der Nazio halt das so gar nicht funktioniert.
Ja, das kann durchaus sein. Würde ich auch von ausgehen, dass es generell passiert und vielleicht auch nochmal vor dem Turnier passieren wird, nochmal in einem größeren Maße. Weil, ja, wie gesagt, wir haben es über die letzten Turniere auch immer wieder gesagt, dass wir uns im Endeffekt auch wiederholen, weil es immer sehr ähnliche Probleme sind, die auftreten und die uns auffallen, vor allem was dann auch die Offensivleistung angeht. Ja, deswegen müssen wir mal schauen, wie sich das, wie gesagt, entwickelt unter dem neuen Bundestrainer, unter Markus Gaugisch, dass er an sich, wie gesagt, wir waren ja beide auch sehr positiv, was diese Personalie anging, als sie bekannt gegeben wurde. Von daher, ja, schauen wir mal, ob er das wirklich dann auch wirklich so liefern kann. Wie gesagt, es gibt einige sehr talentierte Spielerinnen dabei im Kader, die einfach diese Mannschaft voranbringen sollten, auch in diesen Situationen, wenn es dann auch mal ein bisschen schwierig wird. Wie gesagt, diese 5 Tore, davon waren 4 nach 16 Minuten schon gefallen. Also man hat irgendwie, oder nach 13 Minuten irgendwie so um den Dreh. Also man hat wirklich über eine lange Zeit im ersten Durchgang dann kein Tor mehr erzielen können, bis kurz vor Schluss, bis es in die Pause ging. Also ja, das ist dann trotz der Ausfälle einfach zu schwach. Das muss man dann auch ganz klar so ansprechen. Und ja, gut, kann man im Endeffekt daraus lernen. Es war halt nur ein Testspiel im Endeffekt. Dann besser passiert es in so einem Spiel als ja, bei einer Endrunde, was ja auch durchaus schon mal vorgekommen ist. Dementsprechend abwarten.
Ja, das denk ich auch. Also wie gesagt, wenn ihr uns schon länger zuhört, ihr wisst, wie kritisch wir die Leistungen der deutschen Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich auch schon Jahren ja gesehen haben, dass es eigentlich immer dasselbe Thema ist. Ich hab's, also seitdem ich bei meinem Sportpodcast bin, rede ich eigentlich nur über die Offensivprobleme der deutschen Frauennationalmannschaft. Und das ist, wie gesagt, etwas, was sich auch von Bundestrainer zu Bundestrainer einfach ja irgendwie nicht so auflösen lässt. Und wie gesagt, man hat jetzt talentierte Spielerinnen. Ich finde auch schon, dass da auch mehr an Talent nachkommt, an Nachwuchs Spielerinnen, die auch wirklich dann ja auch mehr noch in internationalen Vereinen eine Rolle spielen. Das ist ja auch ein gutes Zeichen für den Sport an sich, aber insgesamt ist natürlich die Nationalmannschaft immer das Aushängeschild. Das ist auch bei den Herren so. Klar, die Bundesliga ist gut, kriegt auch einen großen Zulauf, aber wir wissen halt einfach, wenn eine WM ist, wenn eine EM ist, da sind aber die Zuschauerzahlen natürlich um ein Vielfaches höher, als wenn es jetzt ein normales Bundesligaspiel ist. Das ist einfach so in diesem Sport und deswegen muss halt diese Nationalmannschaft mehr zum Aushängeschild werden, müssen mehr Erfolge einfahren und das geht halt dann nur, wenn du halt auch entsprechende Leistungen zeigst und mit so einem Spiel gewinnst du halt keine Leute, dann denken sich die Leute eher, ja gut, ist dasselbe alte Thema und deswegen bin ich sehr gespannt, wie da Markus Gaugisch mit umgehen wird, welche Spielerin er mit auch mit darauf einbauen wird, ob da vielleicht auch der ein oder andere zurückkommen wird. Kim Naitzner-Vitius zum Beispiel hat sie ja überworfen gehabt mit Henrik Gröner im Vorhinein, also von daher bin ich ja sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt, aber insgesamt, ich glaube, hat das Spiel auch ganz, ganz klar einfach gezeigt, dass viel zu tun ist, dass da viel gearbeitet werden muss, dass man auch leicht darüber nachdenken muss, dann noch mehr Räume zu schaffen, damit die Nationalmannschaft dann noch besser und enger zusammenarbeiten kann, damit wirklich dann auch diese Nationalmannschaft zum Aushängeschild wird. Denn ja, sie haben jetzt für die EM qualifiziert, muss man aber auch sagen, in der Gruppe, die jetzt nicht unbedingt so super schwierig gewesen ist. Na klar, Niederlande waren die Favoriten in der Gruppe und gegen Belarus, auch wenn man sich schwer getan hat, hat man natürlich dann profitiert jetzt vom Ausschluss, aber immerhin Griechenland klar mal besiegt. Also von daher, da ist was im Gange, aber trotzdem muss noch einiges gemacht werden und ich meine, wir haben auch da einige Lichtblicke gehabt. Ich fand, Isabel Roch hat das sehr, sehr gut gemacht in der Abwesenheit von Dina Eckele. Also ich finde, da gibt es schon talentierte Spielerinnen. Das muss jetzt halt nur geguckt werden, Tim, dass das halt jetzt viel, viel konstanter einfach wird.
Ja, absolut. Das fasst es ganz gut zusammen. Es geht halt einfach darum, das dann konstant mal auf die Platte zu bringen. Das ist das Thema und ja, dementsprechend, man hat jetzt natürlich dadurch, dass man Gruppenzweiter geworden ist in der Quali mit Lostopf 3, jetzt nicht die optimale Situation, aber jetzt auch man wird, glaube ich, keine absolute Horrorgruppe bekommen. Dadurch, dass man den Niederländerinnen aus Topf 2 aus dem Weg geht und auch den Schwedinnen. Also ja, das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz angenehm. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal, was sich da am Donnerstag, was da aus der Lostrommel so gezogen wird. Aber wie gesagt, sind auf jeden Fall einige interessante Paarungen auf jeden Fall möglich.
Ja, das sind sie definitiv. Da ist auf jeden Fall einiges möglich. Haben sie ja schon gesagt, dass man dann durchaus ja, da noch was schaffen kann. Und auf diese EM-Qualifikation wollen wir natürlich gleich ein bisschen noch vorausschauen, denn wie gesagt, es gab einiges an Themen, also einige Spiele, die entschieden haben, wer jetzt mit dabei ist. Mit Sicherheit auch über die Verteilung der Lostöpfe, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns mit dem weiteren sportlichen Teil beschäftigen, der EM-Qualifikation, denn natürlich die deutsche Mannschaft und die niederländische, die ja auch in der Gruppe gewesen sind, haben den Einzug oder die Qualifikation für das EM-Turnier in dem Winter geschafft, sondern natürlich auch andere Teams. Und da wollen wir natürlich ein genaues Auge drauf werfen, denn aus deutschsprachiger Sicht waren ja auch die Österreicherinnen durchaus noch in der Rolle, wo sie hätten es schaffen können, sich für die EM zu qualifizieren. Am Ende, Tim, verlieren sie klar und deutlich in Rumänien, nachdem sie ja im Hinspiel 33 und 33 gespielt haben, gab es jetzt eine 38-29 Niederlage, beziehungsweise einen Sieg für Rumänien. Also von daher, ja, haben alles gegeben, die Österreicherin. Am Ende war halt einfach natürlich die Gruppe mit Dänemark und Rumänien zu schwierig.
Genau, ja, waren durchaus, ja, sie waren nicht der Favorit, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und wenn dann Rumänien noch Christina Neagu wieder aus dem Hut zaubert, die dann auch gut ins Treffen kommt, ja, da konnten die Österreicherinnen dann nicht viel entgegensetzen. Das ist natürlich echt sehr, sehr schade, vor allem wenn man sich jetzt so die letzten Monate anschaut, ja auch mit der WM, die ja nicht annähernd so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hatte, aufgrund von Corona-Fällen und so weiter, ist es ja schon eine sehr, sehr bittere Phase. Aber an sich, wie gesagt, ist es eine durchaus talentierte Truppe, die sie da beisammen haben. Das zeigt, glaube ich, auch das Hinspielergebnis, du hast es angesprochen, gegen Rumänien. Von daher, ja, schauen wir mal. Ich denke, bei der nächsten EM sollten sie auf jeden Fall wieder absolut in der Verlosung sein, dabei zu sein, beziehungsweise bei der nächsten WM dann auch schon. Ja, schauen wir mal, wie sich da das Ganze weiterentwickelt und wenn sie dann mal wieder vernünftig quasi arbeiten können und vielleicht in der Quali dann nochmal ein bisschen mehr Losglück haben, aber an sich, ja, wie gesagt, Rumänien dann einfach den Ticken zu stark.
Ja, auf jeden Fall. Bisschen zu Ticken zu stark. Ja, ich meine, wenn man sich andere Gruppen anguckt, dann haben sie schon ein bisschen die schwierige Gruppe entwischt. Positiv natürlich ist, die Schweizerinnen haben sich qualifizieren können. Klar, sie profitieren in dem Fall natürlich davon, dass die russische Mannschaft ja disqualifiziert worden ist, dass quasi alle Spiele annulliert worden sind und somit können sie als dritte Mannschaft, also als die profitierende Mannschaft dann in die EM einziehen. Haben dann mit 6 Punkten in der Gruppe den zweiten Platz belegt. Immerhin was geschafft, klar natürlich, aber natürlich ein kleines Geschmäckle ist mit dabei, auch wenn sie dann natürlich, ja, das jetzt im Endeffekt so ist, wie es ist, dass da dort die Entscheidung getroffen wurde. Trotzdem wird es natürlich groß gefeiert, gehe ich ganz, ganz sicher davon aus, dass man jetzt hier bei der EM mit dabei ist. Ja, und dann kommen wir auch schon zu der Auslosung, die am Donnerstag stattfindet für die EM, die in Slowenien stattfinden wird, in Nordmazedonien stattfinden wird, in Montenegro stattfinden wird. Ja, und das ist schon natürlich eine sehr ja, große Gruppe im Endeffekt, wo man zusammenschustert. Ja, was machen wir daraus, Tim? Die 4 Lostöpfe sind fix, wirken ziemlich bunt zusammengewürfelt. Wenn man sich das anschaut, ersten Pot ist Norwegen, Frankreich, Dänemark, Polen. Zweiter Topf ist Niederlande, Montenegro, Ungarn, Schweden. Dritter Topf Slowenien, Nordmazedonien, Kroatien und Deutschland. Vierter Topf Spanien, Rumänien, Serbien und die Schweiz. So richtig nach Leistungsstärke gefühlt ist es nicht zusammengewürfelt.
Ja, das auf den ersten Blick nicht die Begründung oder die Begründung dafür, dass es so aufgeteilt wurde, ist tatsächlich dann schon ein bisschen verständlicher. Also man hat in den ersten beiden Lostöpfen unter anderem die Teams gepackt, die eben Erster in ihrer Gruppe geworden sind. Dazu noch mit Montenegro ja auch einen der Ausrichter. Und dann hat man gesagt, okay, wir sortieren das dann nach der Leistung bei der letzten EM. Gut, dann fragt man sich, warum ist Polen dann in Top 1? Gut, weil sie dadurch, dass sie ja quasi Russland ersetzen, deren fünften Platz einnehmen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Also die hätte ich dann in Lostopf 2 dann eher gesehen, nach der Logik. Verstehe ich nicht so ganz, warum man das so gemacht hat, aber okay. Gut, dann hat man eben in Lostopf 3 eben die beiden anderen Gastgeberländer mit Slowenien und Nordmazedonien und dann eben, was dann auf den ersten Blick natürlich komisch aussieht, den EM-Dritten der letzten EM Kroatien und den EM-Siebten Deutschland in Lostopf 3 anstelle 3 und 4. Und auch, dass die Spanierinnen in Lostopf 4 sind, das wirkt auf den ersten Blick halt schon irgendwie falsch. Aber ich muss so, ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, an sich finde ich die Idee, die Qualifikations Platzierung dann auch so ein bisschen aufzuwerten, gar nicht mal so schlecht, weil das ist ja quasi die aktuellste Leistung, die von den Teams besteht. Klar kann man sagen, gut, vielleicht hatten die eine einfachere Gruppe und sonst was, aber dasselbe kann man bei einem Endturnier im Endeffekt ja auch zur Bewertung heranführen oder zur Debatte. Dementsprechend finde ich es ganz interessant. Für die deutsche Mannschaft steht auch schon fest, dass man nicht auf Schweden oder die Niederlande treffen wird, in der oder aus Lostopf 2. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz oder ganz angenehm, wie ich finde, wenn man sich den Vergleich mit den Niederlanden so anguckt jetzt vor ein paar Tagen. Und ja, dementsprechend ist so ein bisschen so ein kleiner Weg auf jeden Fall schon vorgezeichnet. Eventuell geht es eben auch gegen einen Gastgeber mit Montenegro. Und ja, aber alles in allem, es wirkt auf den ersten Blick sehr zufällig ausgewählt, das stimmt.
Ja, da hast du definitiv recht, aber ich meine, die deutsche Mannschaft hat natürlich dann, kann echt Losglück haben, wenn du überlegst, okay, du kriegst vielleicht Polen aus dem ersten Topf, da hast du vielleicht Montenegro oder Ungarn. Ungarn vielleicht eher als einfacheren Gegner. Und dann kriegst du vielleicht noch die Schweiz dazu. Dann hast du wirklich eine machbare Gruppe und da kannst du wirklich dann auch relativ weit dann kommen. Also von daher, es ist eine Chance für die deutsche Mannschaft, da aus einer Horrorgruppe natürlich zu entgehen. Klar, es kann auch alles schieflaufen und du kommst richtig einen reingewirkt mit Spanien, mit Norwegen und dann Ungarn. Dann kann es auch schnell vorbei sein, aber gut, es ist halt, die EM ist halt immer natürlich hochkarätiger besetzt. Da hast du schon auch in der Gruppenphase Teams, die da auch wirklich schon auf einem hohen Level spielen, wo du dann wirklich dein bestes Handball auch zeigen musst. Also von daher bin ich da sehr gespannt, wie dann die Auslosung sein wird. Wie gesagt, Donnerstag findet sie statt. Dann wissen wir dann auch entsprechend ein bisschen mehr. Dann lass uns jetzt Themen natürlich auch ein bisschen Richtung Bundesliga zu sprechen bekommen, denn natürlich auch da wird jetzt demnächst, geht es jetzt ja wieder los dieses Wochenende, beziehungsweise diese Woche am Mittwoch gibt es ja schon die ersten Spiele dort. Lass uns in dem Zusammenhang aber erstmal über die SV Union Halle Neustadt sprechen. Der Verein hat einen aktuellen Corona-Ausbruch, hat beantragt, das zu verlegen, das Spiel, weil man einfach 7 Spielerinnen hat, die ja nicht steil nehmen können, also mit sehr dezimiert antreten müssen. Die Liga hat abgelehnt, ähnlich wie es auch bei den Männern der Fall gewesen ist, wo man ja auch so eine Ablehnung hatte, da kommen wir später noch zu. Ja, was soll man daraus machen? Also es wirkt irgendwie sehr, ja, mit Zwang durchgeführt so ein bisschen.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich peinlich, was da abgeht. Also vor allem, wenn man sich die ganze Geschichte von zum einen von diesem direkten Duell gegen Buchholz-Rosengarten anguckt und zum zweiten die Geschichte von Union Halle Neustadt. Denn das muss man auch wissen, dieses Spiel hätte schon stattfinden sollen, nur dann war Buchholz-Rosengarten nicht in der Lage zu spielen. Deren Antrag wurde stattgegeben und generell hat Union Halle Neustadt in dieser Saison jetzt zu diesem späten Zeitpunkt das erste Mal einen Verlegungswunsch hinterlegt, wie sie auch anführen in der gesamten Pandemie, also seit mittlerweile dann auch 2 Jahren.
Ja.
Und dass das so abgeschmettert wird, finde ich sehr schwierig, weil zu den 7 Spielerinnen, die in Quarantäne sind, kommen noch 2 Langzeitverletzte dazu. Das heißt, wahrscheinlich ist es da, das war ja auch im Fußball immer mal wieder so die Debatte, ja, aber dann kann man ja sagen, gut, die sind ja nur in Anführungsstrichen verletzt, die sind ja theoretisch auch einsatzfähig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so auch angeführt wird in dem Fall, aber ja, eher schwierig. Ja, wie gesagt, Rosengarten in der Situation, rein auf dem Papier, ist es ja auch absolut verständlich, dass sie sagen, wir gehen da auf keinen zu, wir stimmen einfach dem zu, was quasi der Spielleiter, der HBF sagt und entscheidet, dem stimmen wir zu und halten uns sonst raus. Wie gesagt, in dieser Situation im Abstiegskampf wahrscheinlich auch wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen, es kommen langsam die letzten Möglichkeiten für sie, wirklich nochmal irgendwie zumindest auf dem Relegationsplatz dann zu landen. Das ist dann ein wichtiges Spiel, vor allem gegen einen dezimierten Gegner. Da wird man sich was ausrechnen. Ob das jetzt moralisch irgendwie vertretbar ist oder sonst was, will ich gar nicht zur Debatte stellen. Aber rein logisch gesehen ist es schon verständlich, da zu sagen, du, wir halten uns da raus. Aber also, ich finde es schon sehr, sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, das Spiel an sich ist schon ein Nachholspiel, weil im März bei den Luchsen ein Corona-Ausbruch war. Dort gab es keine Probleme, dort gab es direkt eine Verlegung. Da hat Union Halle Neustadt ohne Probleme irgendwie kooperiert. Und das jetzt so, ja, dass sie das jetzt so trifft, ist echt schwierig.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich meine, zumal das auch einfach eine gewisse Brisanz birgt. Klar, Halle Neustadt ist zwar schon durch mit allen Abstiegssorgen, stehen in der Mitte des Tabellenfelds, aber natürlich trotzdem geht es ja auch hier um andere Teams. Sachsen-Zwickau zum Beispiel, die nur einen Punkt besser da sind als Buchholz-Rosengarten, und die jetzt die Leidtragenden sein könnten davon, dass die Liga gesagt hat, okay, verlegen das Spiel jetzt nicht, sondern das Buchholz kann jetzt hier Punkte holen, hat dann nur noch 2 Punkte Abstand auf Oldenburg, zieht dann Sachsen-Zwickau dadurch vorbei, ist dann auf dem Relegationsplatz. Also, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand es auch bei den Herren auch die falsche Entscheidung, das mit Zwang durchzuziehen. Klar, die Spielpläne sind eng und so weiter, aber lasst uns doch wirklich auch das stringent so durchziehen, wie es die ganze Saison immer gemacht wird. Ich verstehe jetzt nicht, warum man jetzt hier irgendwie der Meinung ist, ja, neue Maßstäbe an den Tag zu legen. Also, ja, sehr, 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 sehr kurios alles, sehr, sehr dubios. Ich meine, Halle Neustadt wurzelt gerade alles. Holen jetzt Elisa Möschter zurück aus dem Ruhestand, holen 3 Nachwuchsspielerinnen aus dem Drittligateam hoch, damit sie irgendwie noch einen Kader ein bisschen füllen können. Das macht es natürlich schwierig, klar. Sie geben, wie gesagt, alles, um da auch natürlich ein möglichst konkurrenzfähiger Gegner zu sein und möglichst dann auch keine zu starke Auswirkung auf den Abstiegskampf zu haben. Aber natürlich ist es ja aufgrund der Gegebenheiten, finde ich persönlich, eigentlich nicht durchzuführen. Aber wie gesagt, die Liga hat sich dazu entschieden, schweigt auch, muss man auch zugeben. Also, das finde ich auch in der Form nicht gut, weil ich finde, man kann immer sowas oder man sollte auch immer sowas offen kommunizieren, warum man sich so entschieden hat. Finde ich persönlich auch nicht die richtigste Entscheidung, da das zu verschweigen, auch auf der Homepage einfach nicht auftauchen zu lassen, auf der offiziellen. Also schon, ja, ein bisschen kurios, wie die Liga dort insgesamt
Ja,
agiert.
vor allem Gibt es auch oder hat Union Halle Neustadt auch zwei Termine, mögliche Nachholtermine am 11. und 18. Mai angeboten, die beide noch wirklich gefühlt weit vor dem offiziellen Saisonende liegen. Das erschließt sich mir einfach wirklich nicht. Also auch da diese Geschichte mit Spielplan einhalten und bis zu einem gewissen Stichtag fertig sein, es wäre trotz Verschiebung möglich gewesen, muss man ja jetzt schon quasi fast schon sagen, weil das Spiel wird stattfinden. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Nee, definitiv nicht. Ja, gut, wir können es nicht ändern. Es ist so entschieden worden von den Verantwortlichen. Bin sehr gespannt, wie darauf reagiert wird. Ich kann mir vielleicht noch im Fall der Fälle durchaus vorstellen, dass da vielleicht jemand sagt, okay, ich klage dagegen. Also, ne, kann ja auch passieren. Wenn er sagt, zu wachsen Zwickau, dass am Ende geht es um zwei Punkte, die genau in diesem Spiel entschieden sind. Da bin ich sehr gespannt, was da noch möglicherweise dann zurückkommen könnte. Also, da könnte es vielleicht auch noch wirklich noch einen Rattenschwanz nachziehen, wenn man sich hier eine, ja, Bedulde gebracht hat, die man so entsprechend nicht nachvollziehen kann. Ja, dann lass uns noch zum Abschluss des Frauenteils ein bisschen über Personalien sprechen, denn natürlich auch klar, die Personalplanung bei einigen Teams ist so nicht abgeschlossen, auch unter anderem beim anderen Top-Team wie Dortmund zum Beispiel oder auch Bietigheim, die bisher noch keine neuen Spielerinnen bisher groß verpflichtet haben. Lass uns dann aber erstmal über bei Leverkusen sprechen, Tim. Die haben jetzt mit Miranda Nasta eine Torhüterin verpflichtet, die aus Schweden kommt, hat dort gespielt beim BK Heid, kommt dann mit dazu. Und natürlich auch ganz wichtig, dass Mariana Ferreira Lopez verlängert hat bis 2024. Also von daher, sehr gute Entscheidung hier von den Werkselfen.
Ja, vor allem bei Lopez ist es natürlich eine schöne Geschichte, da sie sich noch nach einem Kreuzbandriss in der Endphase der Rehabilitation befindet und wieder langsam wieder zurückkommt. Und dementsprechend da so ein bisschen Kontinuität und Sicherheit zu haben, wird ihr, glaube ich, auch ganz gut tun. Mal schauen, wie sie sich dann wieder einfinden kann in dem Team, die 27-Jährige. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein schönes Zeichen, wie ich finde. Und ansonsten hat man natürlich noch mit Lieke van der Linden, die aus Bietigheim kommt, auch noch eine zweite Torhüterin dazu geholt. Neben Nasser, komplett neu stellt man sich auf. Dazu noch Nela Cucic, die bereits da ist. Also auch da ein interessantes Trio, das man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.
Auf jeden Fall. Also wir werden es natürlich definitiv im Auge behalten, werden vielleicht auch noch mal ein kleines Ranking mal durchführen. Torhüter, wir sind ja beide auch Torhüter, sind die besten Torhüter-Duos in der Bundesliga der Männer und der Frauen. Mal gucken, die Saisonpause dann im Sommer muss ja auch irgendwie mit guten und sinnvollen Podcast-Content gefüllt werden. Dann lass uns dann noch natürlich über auch Sachsen-Zwickau zu sprechen kommen, die ja auch in der ganzen Phase auch fleißig natürlich schon planen müssen. Müssen natürlich gucken, dass sie ihren Kader zusammenstellen und haben jetzt, wie ich finde, es ist sehr, sehr spannend gemacht. Sie haben natürlich erstmal ihre beste Welttorschützin verlängert mit Diana Dirk Magnus Dottier, hat man den Vertrag verlängert, der zum Saisonende ausgelaufen ist. Und zudem hat man noch zwei Schwedinnen verpflichtet. Nora Jakobsen van Stamm und Hanelle Nilsson. Heute mit Namen ist gerade schwierig. Spannende Namen auf jeden Fall. Man sieht es auch hier, dass der schwedische Handball ein bisschen mehr auch wächst, weil immer mehr Schwedinnen in die Bundesliga kommen, beziehungsweise dann eventuell auch in die zweite.
Ja, und bei Hanelle Nilsson kann man festhalten, beziehungsweise hat Norman Rentsch, Geschäftsführer und Trainer vom BSV, gesagt, dass sie eine typische Spielmacherin sei, hohe Auffassungsgabe, die auch beim Probetraining schon aufgefallen ist, so dieses Spielverständnis, ihre Fähigkeiten. Also es klingt nach einem sehr kompletten Paket für die Spielmacherin-Position. Das ist natürlich ganz, ganz stark. Und ansonsten Jakobsson von Van Stamm ist als sehr athletisch, eine kreative Außenspielerin und soll natürlich vor allem über Tempo Gegenstoßtore dann sich auszeichnen können und dafür ordentlich Tempo sorgen. Und dementsprechend für beide eine sehr interessante Situation, jetzt ins Ausland zu gehen. Freuen sich sehr auf Zwickau und auf das Land und auf, wie gesagt, auf den Handball, den Frauenhandball in Deutschland.
Ja, bin ich sehr gespannt, wie sie dann auch, ja, wie das auch bei ihnen dann funktioniert, wie sie dann auch dort, ja, auch dann aufgenommen werden, wie das auch entsprechend, ja, dann die Umstellung für sie ist von Deutschland nach Schweden. Aber wir sehen es auch in der Bundesliga der Männer, dass die Umstellung der, also die Schweden sich meistens relativ leicht tun, wobei natürlich dann, wenn du im Norden bist, im Vergleich jetzt, wenn du dann eher in Sachsen nicht auffällst, natürlich dann nochmal eine gewisse größere Distanz dann zur Heimat ist. Ja, dann natürlich noch kurz erwähnen sollte auf jeden Fall, dass Hallen-Neustadt sich auch eine Spielerin verpflichtet hat. Franziska Fischer kommt ja, vom SV Mainz 05 in die erste Bundesliga, wird dort die Rechtsaußenposition belegen und ja, hat schon in Buxtehude gespielt in der Jugend, mit Sicherheit auch da eine spannende junge Spielerin mit 22, auch noch relativ jung, also von daher mit Sicherheit auch mal sehr spannend zu beobachten, wie weit sie dann natürlich auch da eine gewisse Rolle in diesem Verein spielen kann. Dann lass uns auch noch kurz zum Ende dann noch auf jeden Fall erwähnt haben, dass es eine Karriereende gibt. Und zwar hat Mieke Döwel vom BH, ja, von Buxtehude, Tim, ihre Karriere beendet.
Ja, und eine sehr, sehr bittere, sehr traurige Geschichte eigentlich mit 24, auch viel zu früh musste sie ihre Laufbahn jetzt frühzeitig beenden, hatte bereits 2021 im Februar ja, im Abschlusstraining einen kleinen, ja, was, also eine Situation, wo sie mit dem rechten Fuß umgeknickt ist. Es schien halb so schlimm. Eigentlich wollte sie auch im darauffolgenden Spiel dann noch antreten oder spielen. Das hat dann ja, nicht mehr funktioniert. Bis heute hat sie Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit in dem rechten Sprunggelenk und ja, dementsprechend trotz wirklich allen möglichen Maßnahmen, die Untersuchungen und Operationen mit Fußspezialisten und so weiter, ja, hat man alles versucht, hat leider nicht funktioniert und dementsprechend, ja, muss jetzt der bis 2023 laufende Vertrag frühzeitig aufgelöst werden. Ja, sehr, 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 sehr schade, dass die Karriere dann so früh so mit so einer Geschichte endet.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr bitter. Das, ja, kann einem nur leid tun, dass es so früh diese Karriere beendet wird. Ich wünsche natürlich auch alles Gute, auch natürlich abseits vom Handball, und dass sie dann möglichst dann schnell wieder, ja, ihren Sport wirklich dann, also ihren Fuß wieder so belasten kann, jetzt natürlich auch in der, ja, im alltäglichen Leben, damit möglichst ja, keine Beeinträchtigung mehr hat. Das war es dann jetzt soweit zum Frauenteil. Ein bisschen länger jetzt mal, bevor wir uns dann auch mal ein bisschen beschäftigen mit dem Sport, und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu den Männern. Denn da gibt es natürlich noch mehr Themen. Das Final Four wollen wir schon mal drauf zurückschauen. Aber natürlich auch sonstige Themen, wie auch zum Beispiel die European League, die ja auch jetzt mit den Viertelfinals begonnen hat. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt nach dem Frauental kommen wir jetzt zu den Herren und wollen uns natürlich auch dort mit den aktuellsten Ergebnissen und Ereignissen beschäftigen. Und da fällt natürlich dann natürlich der Blick drauf zurück auf das Pokalwochenende zum letzten Mal in Hamburg, bevor es ja jetzt im kommenden Jahr dann in der Lanxess Arena in Köln stattfindet. Ich hoffe, sie heißt, glaube ich, noch Lanxess Arena. Gerne könnt ihr mich korrigieren, wenn das nicht der Fall ist. Ja, natürlich, Tim, ein bisschen Abschiedsstimmung war schon mit dabei. Müssen aber auch sagen, wir hatten eigentlich drei tolle Spiele mit dabei, die durchaus auch Spannung geboten haben. Gerade noch das erste Spiel, wo Lemgo fast wieder den THW Kiel düpiert hätte. Aufgrund der besseren Chancenverwertung haben sie es aber, oder auch einer schlechten Chancenverwertung, haben sie es halt nicht geschafft. Am Ende ist das Finale dann wie erwartet Kiel gegen Magdeburg. Und ja, die Kieler haben dank mal wieder einer starken Halbzeit, ähnlich wie auch im ersten Spiel, dieses Spiel für sich entscheiden können und haben, ja, feiern dürfen danach.
Ja, und es war schon wirklich eine sehr beeindruckende Defensivleistung in der zweiten Halbzeit. Also sich da nur noch 8 Gegentore zu fangen, selber 16 zu werfen, also das war schon eine ordentliche Ansage. Was Wienzek und Pekeler im Mittenblock abgerissen haben, war wirklich sehr, sehr stark. Ansonsten natürlich Niklas Sandin hat sich schon im Halbfinale gegen Lemgo durchaus gerettet in einigen Situationen und Paraden rausgeholt, die gefühlt nur er oder nur ganz wenige sonst rausholen. In solchen Momenten dann vor allem wirklich wieder in der entscheidenden Phase, in der Crunch-Time war er wieder voll da. Das ist dann wirklich schon Also das ist dann halt so das Rezept, mit dem man durchaus so ein Turnier dann gewinnen kann an so einem Wochenende. Ist ja auch wieder bester Spieler geworden vom Wochenende, Niklas Landin, also auch da vollkommen verdient. Und Sander Sargosen, also das muss man auch sagen, in beiden Spielen hat er wirklich das abgeliefert, was man sich, glaube ich, auch von ihm gewünscht hatte, als man ihn geholt hat, in solchen wichtigen Spielen Verantwortung zu übernehmen, was ja hier und da in den letzten oder seitdem er in Kiel ist, nicht immer so der Fall war, wo er in Spielen, wo es eng wurde, wo er vielleicht auch mal ein bisschen angefixt wurde vom Gegner, sich da darauf hat eingehen lassen und das hat er nicht gemacht in diesem Fall. Da hat er wirklich sportlich sehr, sehr stark gespielt, das Spiel an sich gerissen, hatte unter anderem auch so einen Pass auf Außen auf Dahmke, der mit dem Kopf ist, der wirklich, also im Komplett in Schräglage kriegt er den noch auf Außen und das war wirklich auch sehr beeindruckend und ja, dementsprechend wirklich verdient, dass der THW sich hier den nächsten Titel sichert. Dementsprechend auch verständlich, dass Philipp Biecher nach dem Spiel da auch sehr glücklich und sehr stolz auf die Mannschaft war. Kann er absolut sein und ja, war auf jeden Fall, finde ich, auch ein schöner Rahmen, das Ding nochmal auszuverkaufen in der Barclays Arena zum letzten Mal in Hamburg, bevor es dann nach Köln geht.
Ja, genau. Ich meine, du hast schon vieles angesprochen. Natürlich, ich meine, Landin, er hat mal wieder bewiesen und auch alle daran erinnert, wer der beste Torhüter der Welt ist. Das ist definitiv er. Also das waren wirklich zwei beeindruckende Leistungen. Also wie hoch er das Bein bekommt. Ich glaube, bei den Amateursportlern wäre da wahrscheinlich jedes einzelne Band gerissen, was irgendwie im Bein gewesen wäre. Wirklich sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall, was er dort wieder auf die Platte gezaubert hat mit den Paraden. Jeweils in beiden Spielen über 40% gehalten. Einfach, ja, der Mann, da sieht man einfach, wie überragend er ist. Und was ich halt auch richtig stark fand, auch in beiden Spielen dann, wie sie dann auch dann konsequent in der zweiten Halbzeit mit dem siebten Feldspieler gespielt haben. Und dann aber auch, Tim, muss man auch halt sagen, dass sie sich dann auch keine Fehler erlaubt haben. Also wir kennen es ja dann auch durchaus, wo du dann, ja, wenn du mit einem Mann mehr bist, dann Dinge forcierst, Fehler machst und dann einfach Bälle ins leere Tor kassierst. Aber ich glaube, ich habe nicht ein einziges Tor gesehen, wo sie einen Ball ins leere Tor kassiert haben. Und das ist da schon wirklich auch ein Zeichen dafür, dass sie dann auch sehr konzentriert gespielt haben und auch genau wussten, was sie zu tun haben. Klar, natürlich haben Top-Leute mit dabei, aber wir haben es auch bei anderen Teams gesehen, die dann auch gerne mal dann ja Fehler machen und dann kriegen sie halt den Ball ins leere Tor.
Ja, absolut. Wie gesagt, in der Phase ist Sargosen auch sehr gut vorangegangen und hat halt auch gefühlt keine Fehler gemacht und dass genau in solchen Momenten, vor allem in 7 gegen 6 Situationen mit dem leeren Tor, brauchst du solche Spieler, auf die du dich dann verlassen kannst. Auch Duvniak ist natürlich auch wieder vorangegangen wie sonst was, also das ist wirklich ja sehr stark gewesen und deswegen ja haben sie die Magdeburger auch schon gut komprimieren können, was das Tempospiel auch angeht. Waren sehr unangenehm, sind immer wieder gut rausgetreten aus der Abwehr, auch im Positionsangriff. Also das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Da waren sie sehr, sehr gut eingestellt. Und wie gesagt, das ist jetzt schon das zweite Spiel in Folge, dass die Kieler so die Magdeburger, den Magdeburgern so auf die Füße treten. Und von daher scheinen sie jetzt, zumindest für diese Saison, so ein gewisses Mittel gefunden zu haben. Klar, in der Meisterschaft war es dann wohl ein Ticken zu spät, was dann auch an eigenen Punktverlusten lag. Aber ja, fürs Finale hat es auf jeden Fall, kam es im richtigen Moment und hat dann eben mit dem Titel geendet. Also das ist schon sehr, sehr stark.
Ja, definitiv. Also das war schon echt stark, was sie gespielt haben. Und ich meine, das zeigt halt einfach, dass sie auch Qualität besitzt und man, auch wenn man die Interviews danach gehört hat, da haben die alle gesagt, ja, Leute, ihr habt schon alle gesagt, dass die Magdeburg die Titel geholen wird, aber wir sind auch noch da, wir sind auch ein guter Verein und ich meine, sie haben es ja auch geschafft, sich in der Champions League als einer von zwei Teams ja in den Gruppen, also das Viertelfinale zu umgehen, also von daher, das spricht ja auch dafür, dass das Team halt Qualität besitzt, aber halt natürlich in der Bundesliga das ein oder andere Mal ein bisschen unnötig Punkte hat liegen lassen, deswegen sind sie aber trotzdem kein schlechtes Team und das haben sie mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt und man hatte so ein bisschen an den Eindruck, als man dann gestern Abend, also wir nehmen ja heute Montag, Mittwochmorgen sitzen wir gerade und äh, oder Ja, schauen uns das nochmal an, was dann passiert ist in der European League, Tim. Denn auch da, Magdeburg musste dann also quasi 2 Tage später ran, von Hamburg nach Nantes zum HBC, der echt gut gespielt hat. Und man hat auch da gemerkt, dass Nantes aufgepasst hat, so gesehen hat, okay, wir wissen, wir machen es die Kieler gegen die Magdeburger, weil sie auch da in der ersten Halbzeit die sehr, sehr entnervt haben, die Magdeburger. Aber dann am Ende verlieren sie halt trotzdem mit 25-28 und ja, da muss man wirklich sagen, Magdeburg hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt. Auch die Defensive stand viel besser. Offensiv haben sie dann ein bisschen cleverer agiert und sind dann auch mal zu einfacheren Toren gekommen. Trotzdem, das war ein hartes Stück Arbeit und man hätte, glaube ich, nie gesagt, dass sie am Ende mit 3 Toren am Ende gewinnen, mit 28-25, aber es ist trotzdem passiert.
Ja, ich glaube, in Magdeburg kann man aufgrund der Gesamtsituation sehr, sehr gut mit diesem Sieg leben. Wie gesagt, mit 3 Toren musst du auch erstmal in Nantes gewinnen. Die Berliner wissen, wovon wir da sprechen. Und ja, man muss auch dazu sagen, ich finde, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, war es auch ein verdienter Sieg alles in allem. Und auch zur Pause hätte Magdeburg schon führen müssen, wenn sie ihre Chancen besser genutzt hätten. Weil die waren durchaus da, die waren durchaus gut. Dann ist man einige Male auch an Emil Nielsen gescheitert, der wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Am Ende auch mit 33% Quote und 13 Paraden. Wirklich sehr, sehr stark gewesen. Aber also zur Pause, ich glaube irgendwie, Nantes hatte eine 67% Wurfquote und Magdeburg 50%. Und ja, trotzdem lag man zu dem Zeitpunkt nur mit 2 Toren hinten, was ja schon zeigt, was die reinen Chancen angeht, war Magdeburg da wirklich auch komplett drin im Spiel und eigentlich die bessere Mannschaft oder die Mannschaft, die zumindest mehr Angriffe hatte und mehr Wurfversuche. Das ist dann besser geworden. Am Ende liegt die Quote bei beiden Teams bei 57%. Das Einzige, was wirklich frappierend war, war die 7-Meter-Schwäche der Magdeburger. Also 6 von 11 am Ende, das ist schon eine unterirdische Quote. Vor allem, wenn du dir bedenkst, wer da immer an den Strich geht. Also Magnusson, Smeets. Das ist dann ja schon ungewöhnlich gewesen, was dann, wie gesagt, nochmal zeigt, also du verwirrst 5-7 Meter und gewinnst trotzdem mit 3, mit der Belastung und so weiter. Ja, dementsprechend, glaube ich, kann es ehrlich gesagt im Rückspiel auch nur besser werden, vor allem was die Effektivität angeht. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, kann man da, glaube ich, sehr, sehr gut mit diesem Sieg leben und dann nächste Woche in Magdeburg, ja, hat man da ganz gute Chancen, sich das Final Four Ticket zu holen.
Ja, genau. Also die Chancen sind auf jeden Fall jetzt gut. Ich finde auch gerade in der zweiten Halbzeit war es auch noch besser. Janne Green war echt gut im Spiel drin, hat einige wichtige Bälle gehalten, nachdem Mike Jensen ja zu Beginn fast nichts gehalten hat, hat dann Green teilweise eine 40%-Quote gehabt. Dann kam er auf einmal raus, wo ich dann fragte, okay, warum nimmst du ihn raus, weil er eigentlich eine gute Quote hatte. Aber dann kommt halt Jensen rein, nimmt 2 Außenwürfe von Rivera weg, pariert einen 7-Meter und, glaube ich, nimmt noch 1-2 wichtige weg und ja, sorgt dann dafür, dass man hier dieses Spiel noch gewinnen kann. Also da war auch gerade wirklich noch in der Crunch-Time, wo man sagen muss, ja, das haben sie echt gut gemacht. Die Abwehr stand auch da, da hat man mit Piotr Schabowski wieder reingebracht, der in der ersten Halbzeit nicht gewesen ist, aber mit ihm in der zweiten Halbzeit im Innenblock war das auch kompakter in der Defensive, da ist man auch dann einfacher mal zu Ballgewinn gekommen, hat auch einfach mal die Tore machen können und auch ansonsten fand ich auch wieder die Außen sehr konsequent. Lukas Mertens, was er teilweise aus Winkeln rausmacht, das war wirklich sehr beeindruckend und ich finde auch, Tim Horn hat auch mal wieder bewiesen, dass er eigentlich echt ein guter Rechtsaußen ist. Ich habe auch extra nochmal geschaut gehabt, bisher hat er gar nicht so viele Tore erzielt, ja, in der Bundesliga und auch so. Aber eigentlich, wenn man sich sie ansieht, 5 von 6, sehr verlässlich, auch aus nicht einfachen Winkeln macht er da wirklich konsequent die Tore gegen den Emil Nielsen, du hast schon angesprochen, der tolles Spiel gehabt hat, der ihm auch wieder bewiesen hat, warum ja da auch Top-Teams an ihn dran sind. Eigentlich ist ja sein Wechsel noch nicht ganz offiziell, aber es sieht wohl sehr danach aus, dass er bei FC Barça unterschreiben wird und ich glaube, die Verantwortlichen der Katalanen haben sich mit Sicherheit sehr gefreut zu sehen, wie er jetzt hier performt hat oder auch, glaube ich, im Spiel dann auch gegen Berlin, wo er auch sehr, sehr stark gewesen ist. Also von daher kriegt man da wirklich einen tollen, jungen Keeper mit dabei, dann in den kommenden Saisonen. Ich hatte schon zwischendurch überlegt, ob sich der Kieler nochmal drüber, die Kieler drüber nachdenken sollten, ihn zu holen, aber mit dem fast feststehenden Wechsel nach Barcelona dürfte das wahrscheinlich dann kein Thema sein. Trotzdem natürlich auf jeden Fall ein interessanter Mann für die Zukunft. Mit seinen 25 Jahren hat er ja noch die besten Tage vor sich. Ja, 28, 25 haben sie gesagt, damit sind die Ausgangslagen gut. Jetzt für das Rückspiel natürlich dann in der nächsten Woche, wo natürlich aber auch einiges dann noch zu tun ist bis dahin. Da reden wir später noch ein bisschen drüber. Lasst uns natürlich, Tim, auch über die anderen Ergebnisse sprechen. So ein bisschen erwartbar von den Ergebnissen wahrscheinlich. Wisla Plotsch gewinnt mit 33-31 bei den Kadetten Schaffhausen. Benfica Lissa gewonnen, gewinnt mit 36-29 gegen Gorenje Velenje. Und Nexe besiegt 23-27 gegen GOG. Das ist wahrscheinlich die größte Überraschung, weil damit habe ich nicht gedacht, dass GOG Gudme, die ja für mich einer der Top-Favoriten auf Titel gewesen sind, hier mit 5 Toren verliert.
Nee, das stimmt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Da hätte ich GOG auch vorne gesehen. Am Ende, ja, Halil Jaganjac mit 9 Toren und 4 Assists, der überragende Akteur für Nexe. Und von daher, also das war auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr stark. Auch wenn Jerry Teubring auf der anderen Seite auch mit 7 Toren auftrumpfen konnte, hat es nicht gereicht. Von daher, ja, da war die Torhüterleistung auf jeden Fall auch ein Faktor. Radovanovic mit 12 Paraden auf nächste Seite und Heigrimsson nur mit 7 Paraden auf Seiten von GOG und noch zu Plotzk. Also da sah es 6 Minuten vor Schluss auch noch komfortabler aus. Da lag man mit 6 Toren vorne, hat sich dann in der Schlussphase noch einen 4-0-Lauf gefangen. Mal schauen, ob das nochmal irgendwie ja, zurückkommt und sie und ihnen schaden wird am Ende. Aber ja, alles in allem. Die anderen beiden Ergebnisse, wie gesagt, konnte man so erwarten. Benfica wirft weiter Tore am Fließband, wirklich auch sehr beeindruckend. Und ja, schauen wir mal, wie sich das dann in der nächsten Woche entwickelt.
Ja, genau, wir werden auf jeden Fall drauf schauen. Dann natürlich dann wahrscheinlich nicht in unserer nächsten Ausgabe, sondern dann in der Ausgabe drauf. Dann erst natürlich dann die finalen Ergebnisse. Wir werden auf jeden Fall euch natürlich dort auf dem Laufenden halten und dann schauen wir mal, wo es dann auch stattfinden wird. Das Final Four Turnier jetzt, nachdem ja Plotsch wohl nicht dran teilen oder es nicht ausrichten kann, aufgrund von finanziellen Geschichten, gibt es dort nicht die Möglichkeit, dass Plotsch das ausrichtet. Muss man dann mal schauen, ob es dann vielleicht nach Deutschland, nach Magdeburg geht. Ich meine, die Halle wäre natürlich prädestiniert dafür, aufgrund der großen Euphorie, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es dann vielleicht auch dann in Lissabon, wäre mit Sicherheit auch ein Thema, dann auch gerade da natürlich da die Handball-Euphorie auch am Wachsen ist. Bin mal dann sehr gespannt, wo das Final Four Turnier stattfinden wird. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück und reden natürlich dann noch ein bisschen über weitere Themen, schauen ein bisschen auf die Bundesliga voraus und reden über einen Mann, der mal wieder ja, für Furore gesorgt hat, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns noch den Blick werfen auf die Bundesliga, die ja jetzt wieder ja, so richtig losgeht. Man hat ja jetzt in der vergangenen Woche nur 4 Spiele gehabt. Ein Spiel unter anderem Sonntag 19.30 Uhr. Natürlich eine sehr ungewohnte Zeit, aufgrund natürlich auch bedingt davon, dass der Pokal ja stattgefunden hat. Und da war ja das Spiel 13.20 Uhr, was ich schon auch sehr kurios gefunden habe, warum man das so früh angesetzt hat. Lag wahrscheinlich, Tim, im Endeffekt daran, dass man ja ein bisschen auf Druck der Öffentlich-Rechtlichen das so früh herangesetzt hat. Ansonsten, ich meine, so eine Zeit 13.20 Uhr ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man sonderlich viele Leute an einem Sonntag hervorholt. Ich meine, das Wetter war jetzt nicht das Beste, aber trotzdem ist es schon sehr kurios gewesen.
Ja, das stimmt. Hat mich auch ein wenig gewundert. Ich hätte auch eher mit irgendwie wieder, so wie das zweite Halbfinale, so in die Richtung 16 Uhr ja, im Kopf gedacht. Gehabt. Aber ja, gut. Ich weiß auch nicht ganz, was dahinter steckt. Also diese 13 und diese 20er Zeiten, also so krumme Zahlen kommen ja häufiger vor, wenn die Öffentlich-Rechtlichen dann noch übertragen. Das sieht man ja auch. Die Bundesligaspiele kommen dann ja auch meistens irgendwie um 18.10 Uhr oder so. Also ja, das riecht auf jeden Fall sehr danach. Ja gut, muss man dann so hinnehmen, wie es kommt.
Ja, die brauchen wahrscheinlich, glaube ich, diesen 10 Minuten Vorlauf, wenn sie dann so um 18 Uhr oder so einschalten oder in dem Fall, glaube ich, 13 und 10, weil irgendwie vorher, glaube ich, Nachrichten gewesen sind. Also von daher, ja, krumme Zeiten, aber gut, so ist man halt gewohnt. Es kam eben im Öffentlich-Rechtlichen, also von daher relativ gut. Aber natürlich Sonntagabend, wenn wir ein bisschen auf eingehen, frisch auf Göppingen gespielt gegen Hannover Burgdorf. Ja, war ein harter Kampf für die Göppinger. Am Ende gewinnen sie aber mit 31-25 und holen sich hier einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz 5, der auch durchaus eine gewisse Brisanz in dem Sinne besitzt, dass man damit vielleicht auch noch in die European League einziehen kann. Also von daher sind sie jetzt aktuell weiterhin das Team mit den wenigsten Minuspunkten in dem Kampf, 31-21 Punkte aktuell bei Gleichstand, jetzt bei Spielgleichstand zwischen ja, Göppingen und Melsungen, die ja noch als Achter noch durchaus Chancen haben, 2 Punkte nur dahinter liegen. Also von daher, ja, Aufgabe erfüllt, so kann man es, glaube ich, gut beschreiben.
Ja, das kommt ganz gut hin. alles in allem war es auch ein sehr verdienter Sieg. Dass es zur Pause 15-13 steht, war auch so ein bisschen ja, dadurch geschuldet, dass man nach der frühen 6-Tore-Führung nach 15 Minuten auch so ein bisschen die Konzentration verloren hat auf Göppinger Seite. Dadurch kam Hannover nochmal so ein bisschen ran, aber ich glaube auch, die Hannoveraner waren wirklich nicht da bei dem Spiel. Ich glaube, Christian Prokop hat irgendwie nach 20 Minuten auch schon seine zweite Auszeit genommen, genau nach 18 Minuten. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut, dass er nicht wirklich zufrieden war. Und ja, nach der Pause fing sich Göpping dann nochmal und konnte dann peu à peu wieder wegziehen. Von daher absolut verdienter Sieg, sehr wichtiger Sieg im Kampf um Platz 5. Und ja, das bleibt weiterhin ein sehr, sehr schöner Vierkampf um Platz 5. Und ja, das ist wirklich sehr interessant für Göpping. Geht es jetzt gegen Minden, das ist das nächste Spiel, was man auf jeden Fall, wie gesagt, gewinnen muss. Und dann kann man auf jeden Fall auch darauf hoffen, dass zum Beispiel der Melsung dann im direkten Kampf, im Fernduell quasi am Sonntag in Kiel Punkte lässt. Also könnte eine sehr erfolgreiche Woche werden für Göpping.
Ja, könnte auf jeden Fall der Fall sein, zumal die Melsungen auch zwei Spiele diese Woche hier haben, erst mit das Auswärtsspiel in Erlangen und dann halt noch am 1. Mai dann in Kiel. Das ist natürlich dann nochmal eine doppelte Belastung, die sie dann haben, die so die Göppinger nicht haben, also von daher kann man da vielleicht auch ein bisschen profitieren, dass dann wirklich, dass man da noch ein Team ein bisschen abschütteln kann, in Anführungsstrichen, also ja, sehr, sehr spannend zu beobachten, auch Wetzlar auch wieder mit zwei Spielen in Hannover erst und dann in Kiel, also auch da gibt es die Möglichkeit, einen weiteren Konkurrenten zu verlieren, dann ist dann nur noch Leipzig und Göpping, die Leipziger müssen gegen die Rhein-Neckar-Löwen ran, am Donnerstag und dann am Sonntag müssen sie gegen TVB Stuttgart spielen, also von daher ist schon, Göpping ist mit einem Spiel diese Woche natürlich relativ gut bedient, also von daher können sie sich so ein bisschen ja anschauen, was dann die Konkurrenz macht, dürfen natürlich auch nicht unterschätzen, dass halt mit natürlich auch Punkte braucht und auch schon durchaus Gegner ja, überrascht hat. Ich erinnere nur an das Unentschieden in Magdeburg, also von daher muss ich auch da zu 100% rangehen, denn auch natürlich der Abstiegskampf, Tim, ist natürlich enorm spannend. Wir hatten es ja jetzt so, dass wir das Duell am Donnerstag hatten zwischen Stuttgart, zwischen Baling und Lübbecke, was Baling knapp gewonnen hat mit 26-21 und damit wird es natürlich für Lübbecke immer, immer schwieriger, unten rauszukommen. Aktuell sind es 5 Punkte jetzt zurück schon auf das rettende Ufer und ich meine, das restliche Programm sieht auch nicht einfacher aus, jetzt am Wochenende gegen die Rhein-Neckar-Löwen, zwar daheim, aber ja, man muss halt endlich mal anfangen, Tore zu werfen. Also das ist wirklich eklatant, was sie dort ja, offensiv spielen, das muss man einfach so sagen, weil das ist einfach, es reicht einfach nicht, wenn du 604 Tore nach 26 Spielen hast, das ist einfach viel zu wenig.
Ja, das ist war ja von vornherein in dieser Saison so das große Problem in Lübeck, dass man da auch viel über die Abwehr kommen musste, das teilweise auch gut gemacht hat, aber irgendwann scheinen die Gegner da auch die richtigen Mittel gegen gefunden zu haben. Vor allem hat man jetzt, wie gesagt, gegen Baling verloren, man hat gegen Minden verloren, also die wirklich direkten Duelle kann man im Moment nicht gewinnen. Man hat auch nur noch ein Spiel gegen einen Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Wenn man jetzt Hannover vielleicht nochmal so ein bisschen da rausnimmt, spielt man noch in Stuttgart, aber auch erst am 32. Spieltag. Also bis dahin kann es halt gefühlt auch schon zu spät sein. Weil es jetzt auch, also das Programm ist wirklich brutal. Also jetzt die Rhein-Neckar-Löwen, okay, kann man sagen, komplett gefestigt sind die vielleicht noch nicht, aber eigentlich würde ich da schon erwarten, dass die Löwen das gewinnen. Dann in Hamburg. Klar, ist auch irgendwie eine kleine Wundertüte in den letzten Wochen gewesen, aber ja, auch schwierig. Dann in Magdeburg, gegen Göppingen, in Kiel, dann eben das Spiel in Stuttgart, dann kommt Hannover und dann der BHC und boah, also wie gesagt, mich würde sehr wundern, wenn sie da dann nochmal rauskommen mit den Offensivproblemen, die sie eben haben, weil wie gesagt, defensiv ist das alles wirklich mit Abstand das Beste, was da unten drin ist, also mit 700 Gegentoren, ist man da 54 besser als Minden, die da die nächst bessere Mannschaft sind da unten drin, also die Defensive stimmt, aber wenn du dann vorne die Tore nicht machst, dann wird es trotzdem schwierig und ja, dementsprechend glaube ich, könnte da jetzt so langsam schon mal ein gehöriger Fingerzeig passiert sein, vor allem, weil man eben, wie gesagt, diese direkten Duelle gegen die Konkurrenz verloren hat.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird für sie wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Aber man muss halt auch sagen, dass du darfst, du, es kann halt nicht sein, dass du selbst gegen einen direkten Konkurrenten halt nur 21 Tore halt wirfst, ne? Also das ist dann schon wirklich, da wird es auch schon deutlich, dass dann da noch einfach dann nicht reicht, um in der ersten Liga zu bestehen. Und eben, ja, wie die jetzt 5 Punkte aufholen wollen, keine Ahnung, wie die das schaffen wollen. Zumal ja Beining ja auch gut gespielt hat, ne? Also vor der Länderspielpause haben sie in Hamburg gewonnen, jetzt auch das wichtige Spiel gegen Lübecke. Also von daher, das waren jetzt da waren jetzt echt Big Points, die sie da eingefahren haben, um sich so ein bisschen abzusetzen. Wird mit Sicherheit jetzt noch ein spannender Kampf zwischen ihnen und Minden mit Sicherheit werden, wer dort da natürlich dann ja mit eingreift. Aber ansonsten, ich glaube, es wird vielleicht noch ein Dreikampf mit Stuttgart, wobei ich Stuttgart auch vielleicht so ein bisschen rausnehmen würde. Aber ich denke, wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass Hannover da jetzt unten raus sein sollte, dass sie jetzt mit 6 Punkten Vorsprung da eigentlich keine großen Sorgen mehr haben soll, zumal sie auch noch ein Spiel weniger haben. Dann lass uns dann wieder nach oben in der Tabelle gucken, Tim. Denn auch da geht es natürlich auch noch darum, wer holt sich diesen zweiten Champions League Platz. Und da ist natürlich jetzt so, dass es ja schon auch schwierige Gegner gibt. Also wir haben ja schon gesprochen, Kiel muss jetzt gegen Wetzlar und Melsungen spielen. Und ja, die Füchse, die ja auch noch drum kämpfen, erwartet am Sonntag das schwierige Spiel in Magdeburg. Gut, natürlich, ja, die Magdeburger haben jetzt ein bisschen Punkte gelassen, jetzt, also ein bisschen sich schwer getan, jetzt vielleicht in den letzten 2, 3 Spielen, aber ich sehe halt nicht, dass sie dort gewinnen und dann natürlich den Anschluss halten. Das wird für sie ja vielleicht richtungsweisend sogar werden.
Ja, das wird es auf jeden Fall. Generell, ja, wir haben es gesagt, die Magdeburger mit dem Programm, das sie jetzt hatten, jetzt haben sie ein paar Tage auch, um ein bisschen zu regenerieren. Ich denke auch, klar hat man da das Rückspiel dann vielleicht schon so ein bisschen im Hinterkopf, das dann ja auch wieder 2 Tage später ansteht. Aber es ist ein Ostduell. Die werden absolut heiß sein, vor allem in Magdeburg dieses Spiel zu gewinnen. In den letzten Jahren wurde es ja auch immer eigentlich, waren es immer rassige Partien zwischen Magdeburg und Berlin. Also da werden beide Mannschaften komplett da sein. Deswegen würde ich da auch weiterhin Magdeburg eine kleine Favoritenrolle zurechnen und zuschieben. Aber ja, für Berlin wird es sehr, sehr wichtig. Ansonsten auch Flensburg in dem Kampf um Platz 2 mit dem HSV Hamburg. Ein sehr unangenehmer Gegner, gegen den, wie gesagt, alles passieren kann, gefühlt in den letzten Wochen. Und ja, die Kieler, 2 Heimspiele, ja, aber auch gegen 2 durchaus unangenehme Gegner, wobei ich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt eher Wetzlar eine Überraschung zutrauen würde als Melsung, einfach geschichtlich gesehen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Wetzlar hat, glaube ich, die letzten 2 Partien, glaube ich, gewonnen in Kiel, ne? War das nicht
Das,
so?
ja, das kann auf jeden Fall irgendwie so sein. Und wie gesagt, Wetzlar ist ja auch weiterhin noch in der Verlosung um Platz 5
Ja.
drin. Also für die geht es ja auch weiterhin noch um einiges. Von daher, das sind auch alles beides Spiele, oder die man erstmal gewinnen muss als THW. Von daher bin ich da sehr gespannt, wenn wir dann am Sonntag nach dem Spieltag drüber reden, wie sich die Situation da so ein bisschen vielleicht verschoben hat. Also ja, das sind sehr interessante Spiele wieder dabei, und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Also da kann jetzt auch wieder einiges passieren. Ansonsten, ja, wie gesagt, also bleibt's im Moment sehr, sehr eng. Kiel und Berlin mit 10 Minuspunkten, Flensburg mit 12. Also das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen so eng bleiben. Also davon kann man eigentlich ausgehen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Das werden spannende Spiele, die wir diese Woche auf jeden Fall erwarten werden. Ich meine, ich habe es gesagt, Wetzlar ist mit Sicherheit auch bekannt dafür, dass sie auch relativ gut aussehen in den letzten Jahren gegen Kiel. So ein bisschen die Rolle vom HBW Wallingen-Wallstätten so ein bisschen eingenommen, die ja auch lange als so Kielstreck so ein bisschen gehalten haben, gerade auch wenn sie daheim gespielt haben. Also von daher bin ich da sehr gespannt, wie der THW natürlich jetzt mit neuem Selbstvertrauen, mit dem Titelgewinn im Rücken, kann natürlich aber auch ein bisschen zu viel gefeiert werden, wer weiß das schon, keine Ahnung. Aber ich denke, Philipp Biecher wird seinen Jungs da schon nochmal, ja, ordentlich Dampf machen, dass sie da auf jeden Fall diesen zweiten Platz halten. Weil natürlich auch da geht es natürlich darum, ne, sich dann möglichst diesen Champions League Platz zu sichern. Beziehungsweise ist ja nur der Wildcard Platz, aber ist ja eigentlich quasi gesichert, dass man als bestes Team in der 5 Jahre oder in dem ERF-Ranking da quasi diesen zweiten Platz eigentlich bekommt. Also von da bin ich sehr gespannt, wie diese Woche ausgehen wird. Lass uns zum Abschlussthema über, wo wir auch gerade schon ein bisschen über Markt in Berlin gesprochen haben, über Bob Hanning sprechen. Wir kennen ihn ja als jemand, der ja sehr, sehr meinungsstark ist und der selten ein Blatt vor den Mund nimmt, so kann man es, glaube ich, schon sagen. Und der, ja, ganz, ganz klare Worte gefunden hat bei seiner Kicker-Kolumne, vielen Teams fehlende Qualität und fehlenden Mut vorgeworfen hat, unter anderem auch seine Füchse selbst angegriffen hat, auch der THW und die SG Flensburg-Handewitt, also auch wirklich schon noch Top-Teams. Also, ja, bin ich sehr überrascht. Ich meine, klar, wir kennen ihn natürlich, dass er auch sehr, sehr offen seine Sachen kundtut. Natürlich, klar, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu beobachten, weil er natürlich auch seine eigenen Kollegen dann noch ein bisschen kritisiert. Aber wahrscheinlich im Endeffekt hat er eigentlich recht.
Ja, also er spricht richtige Dinge an. Wie du hast gesagt, wie man ihn kennt, voll drauf und nicht irgendwie aus einer Deckung raus, was das angeht, eigentlich auch recht angenehm ist. Wie gesagt, also wir haben es ja auch die letzten Jahre immer wieder angesprochen, vor allem was Melsung angeht, dass sie weit unter dem spielen, was sie auch finanzstärkemäßig auf die Platte bringen sollten. Erlangen war auch natürlich jetzt so ein Verein, der sich eigentlich auf einem guten Weg wähnte, dann durch Trainerentscheidungen und so weiter wieder ein bisschen einen Rückschritt gemacht hat, aber eigentlich auch zumindest den Anspruch hätte, so dazustehen, wo jetzt Wetzlar, Leipzig und so weiter stehen. Gut, Löwen sind diese Saison nochmal ein Thema für sich. Muss man mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber da ist ja vor allem die Kaderplanung ein bisschen schwierig gewesen jetzt über die letzten Jahre, wenn man sich die Entwicklung so anguckt. Und ja, dementsprechend hat er auf jeden Fall recht. Also wie gesagt, dass Kiel und Flensburg beide nach den letzten Jahren in dieser Saison jetzt schon nach 26 Spielen bei 10, 12 Minuspunkten stehen, da hätte ich auch gedacht, dass da vielleicht dann nochmal mehr als nur ein Team oder nehmen wir die Füchse auch noch mit rein, zwei Teams wirklich ernsthafte Konkurrenz darstellen. Dementsprechend, ja, hatte da durchaus wahre Worte gefunden und ich würde auch mitgehen. Also er sagt ja, dass Magdeburg im nächsten Jahr das Team sein wird, das es zu schlagen gilt. Die Mannschaft wird, Stand jetzt ja so, auch durchaus zusammenbleiben. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da jetzt groß federn lassen. Gut, klar, Champions-League-Belastung kommt da nochmal dazu, ist nochmal ein bisschen was anderes als European League, klar, aber ich glaube, der Kader ist wirklich sehr breit aufgestellt, dass er damit auch zurechtkommen könnte und sollte. Von daher, ja, auch vor der nächsten Saison sind dann wieder die üblichen Verdächtigen, wo man sich denkt, ja, die sollten jetzt eigentlich wieder ein bisschen höher sich platzieren und besser performen, aber ja, schauen wir mal, ob sich das dann bewahrheitet oder so ausgeht wie in den letzten Jahren, dass es dann eher nicht so passiert, weil eben der bereits in den ersten Spielen der Saison so ein bisschen federn lassen müssen und ja, schauen wir mal.
Ja, also ich stimme auch in vielen einfach mit dabei, also das ist einfach so, dass da einfach gewisse Teams einfach in den vergangenen Jahren schlecht geplant haben, beziehungsweise weil dann auch sich da fragen müssen, ob die ja, das Klima und auch die, so wie man damit umgeht, dass man auch das ja so richtig umsetzt, ob man da alles richtig macht einfach, weil ich meine, Magdeburg hat es angesprochen, theoretisch haben sie finanzielle Möglichkeiten, die nutzen sie aber einfach nicht um entsprechend ja auch Erfolge einzuziehen. Also wir reden immer, dass sie die Champions League wollen, aber bisher haben sie es noch nicht kaum mal geschafft, überhaupt in die European League zu kommen. Also von daher ist es schon auch ein Zeichen dafür, dass dort einiges ja halt schief läuft und natürlich auch die Löwen, die viele Fehlplanungen jetzt gehabt haben, viele schlechte Entscheidungen getroffen haben in den vergangenen Jahren. Da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Trainer Sebastian Hinze wird. Wir werden mit Sicherheit auch genau drauf schauen, wie sich das dann dort entwickelt. Ja, wollen wir mit diesem Teil für heute schließen. Wir hoffen natürlich euch, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine Rezension erlassen bei iTunes oder auch bei Spotify. Gerne 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Gebt uns auch gerne Ideen mit, worüber wir gerne mal sprechen sollen. Ansonsten dürft ihr uns auch weiterhin folgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Facebook, Instagram, Twitter mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und sprechen natürlich dann wieder über die aktuellste Entwicklung der Männer und der Frauen. Einige Top-Spiele stehen an, auch bei den Frauen mit Bietigheim gegen Dortmund, das vielleicht vorhin entscheidende Spiel um die Meisterschaft, wo vielleicht die Meisterschaft schon entschieden sein könnte. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime. und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.